Nun ist das PSA noch zeitgemäß. Wir haben ja viele Zeitungsberichte gehört, dass PSA mehr oder minder ja gar nicht mehr wichtig ist. Auch der Erfinder des PSAs oder der scheinbare Erfinder in Amerika behauptet, dass PSA nicht mehr wichtig ist. Und ich werde Ihnen einige Facetten zu diesem Thema heute erzählen. Ich mache sehr viele Studien, wissenschaftliche mit Firmen. Wovon sprechen wir eigentlich? Wir sprechen von einer Entität, das wissen Sie alle, die der häufigste Krebs des Mannes ist. Das Prostatakrebs ist die dritthäufigste Krebstodesursache in Österreich, in den USA bereits die zweite. Alle 7,3 Stunden stirbt ein österreichischer Mann wegen eines Prostatakarzinoms. Gestern waren es 247 Europäer und in Österreich sind also alle 5,8 Minuten stirbt ein Europäer an Prostatakrebs. Nur, dass Sie wissen, das ist eine Masse, das sind Männer, die betroffen sind und jeder kennt jemanden, jeder ist ein Mitbetroffener, ist ein Angehöriger. Nun, wenn wir uns die Kurve der Inzidenz anschauen, dann sehen wir, dass wir hier das PSA als das Zeichen haben, wo die Kurve der Inzidenz angestiegen ist. Das ist Anfang der 90er Jahre gewesen, wo dieser Test eingeführt wurde und dann relativ rasch etabliert gewesen ist. Relativ unkritisch, am Anfang waren die Werte 0 bis 10 normal, über 10 nicht normal. Später haben wir es dann eingegrenzt. Und der Anstieg war dann natürlich frappierend und aufsehenderregend war natürlich dann, dass hier die Mortalität langsam aber sicher gewisse Senkung betrifft. Wobei wir wissen, dass das 5-Jahres-Überleben, wie wir es später sehen, zwar für gewisse Entitäten wichtig ist, für die Prostata noch nicht so wichtig. Wenn wir die uns aber anschauen, dann sehen wir, dass wir die Kurve, die untere Kurve sehen, das ist die 5-Jahres-Überlebensrate und die war im Jahre 1983 noch sehr, sehr niedrig mit 55% und jetzt in der Zwischenzeit gehen wir auf über 90% hinauf und bei der 10-Jahres-Überlebensrate, der krebsspezifischen Überlebensrate, bewegen wir uns in den 80ern Prozent. Und das ist eigentlich die wichtigere Kurve, weil Prostatakarzinom Überleben ja plus 10 Jahre bedeutet. Nun, welche Werkzeuge haben wir nun in der Hand, um das Prostatakarzinom näher zu erkennen, zu diagnostizieren? Wir haben die digital-rektale Examination, Untersuchung, wir haben das PSA, die Biopsie, die ich heute ausklammere und ich werde Ihnen einiges über die Zukunftstests erzählen, weil die schwimmen ja schon alle herum, jeder kennt sie, jeder weiß, was kommt. Nun, die digital-rektale Untersuchung ist eine sehr einfache Untersuchung. Und wie wir heute schon gehört haben von einem meiner Vorredner, die 5 Sinne sollten wir eigentlich wieder zukünftig mehr einsetzen, um unsere Patienten besser zu behandeln. Sie fühlen sich auch viel besser aufgehoben, wenn wir sie mehr angreifen, wenn wir sie besser untersuchen, als wenn wir nur in den Bildschirm hineinschauen und Laborwerte durchexerzieren. Sie ist sehr billig. Sie ist untersuchungsabhängig, das heißt, dass im Endeffekt soll die Erfahrung des Untersuchers hier sehr groß sein. Man sollte sie regelmäßig machen. Es müssen nicht immer die Urologen machen, auch wenn ich hier der Präsident der Gesellschaft bin. Ich bin sehr froh, wenn es praktische Ärzte gibt, die sie regelmäßig machen. Sie ist sehr unbeliebt. Und das ist das eine. Es gibt eine Umfrage, dass 4% der österreichischen Männer glauben, dass sie durch die rektal-digitale Untersuchung impotent werden. Das ist also nur ein Faktum. Das hat sich aber widergespiegelt, weil die Sache so unbeliebt ist, dass sogar 8% der österreichischen Urologen sich selbst untersuchen. Was immer und wie immer das passiert, weiß ich nicht. Nun, zur digital-rektalen Untersuchung gibt es das PSA, das prostataspezifisches Antigen, das in den 70er Jahren als Abfallprodukt in der Samenblase gefunden wurde, synthetisiert wurde in einem japanischen Labor, von einem Amerikaner dann aufgegriffen wurde und auch patentiert wurde. In der Zwischenzeit gibt es 65 verschiedene Kits und Tests, das macht uns ein bisschen eine Schwierigkeit, was die Interpretation betrifft. Besteht aus mehreren Aminosäuren, gibt es ein gebundenes und ein freies PSA. Das freie PSA sollte nicht niedrig sein, das heißt also nicht das Gegenteil vom totalen PSA, das sollte nicht erhöht sein. Wir werden über die Absolutwerte dann ja einiges hören. Nun, das prostataspezifische Antigen ist prostataspezifisch. Wir haben so Reihenuntersuchungen gemacht, wo mal 1000 Patienten gekommen sind zu unserem Pro-PSA in Linz, weil es eine neue Form, eine ISO-Form ist, und da haben sich mehrere Frauen angestellt und wir haben uns gedacht, die stellen sich an für ihre Männer. Auch die Frauen wollten das PSA haben. Das ist natürlich nicht ganz sinnvoll. Prostata spezifisch, muss man sich merken. Es ist nicht krebsspezifisch, das muss man auch wissen. Erhöhter PSA-Wert heißt nicht Karzinom, heißt auch keine Therapie. Hingegen ein Patient, der Prostatakrebs hat, das ist was anderes, das ist ganz viel wichtiger, ist ein hervorragender Marker, dass wir den Verlauf der Erkrankung besser beurteilen können. Was bedeutet ein Normwert? Wir haben immer Normwerte gehabt, wir haben Normwerte von 0 bis 10 gehabt, 0 bis 4 gehabt, 0 bis 2,5 gehabt. Die Innsbrucker haben es überhaupt halbiert. Es gibt keine Normwerte mehr. Eigentlich sollte am Laborzettel nichts mehr dort stehen, sondern nur mehr der Wert absolut gesehen. Und dazu gibt es natürlich dann viele Interpretationen. PSA heißt nämlich auch panikspezifisches Antigen und in Amerika heißt es mittlerweile Patient Stress Activator. Das sollte man wissen. Warum? Wenn ein erhöhtes PSA da ist, dann ist das Erste, was los ist, die Ehefrau flippt aus. Und das ist wichtig, weil die Frauen ja der wichtigste Faktor sind. Nachgewiesenermaßen sind Ehemänner oder Männer, die eine Partnerin haben, haben ein längeres Überleben am Prostatakrebs, als wenn sie keine haben, wenn sie alleine sind. Weil der Sicherheitsfaktor Frau uns Männer, die schlampig mit der Gesundheit umgehen, dazu führen, dass wir regelmäßig zur Untersuchung gehen, regelmäßig die Kontrollen einhalten, die Therapie einnehmen, die Medikamente kriegen wir in der Früh hingestellt und so weiter und so fort. Wir sind diesbezüglich völlig gesteuert und das ist auch gut so. Wir Urologen lieben die Ehefrauen. Nun, wenn wir jetzt zu den Normwerten übergehen, dann haben wir den PSA-Wert 4, der immer noch international herumgeistert als der beste Normalwert. Dann können wir sagen, dass wir, wenn wir ein PSA von 4 haben, dass wir hier 1 von 5 Männern ein Prostatakarzinom haben. Wenn wir den PSA-Wert 10, den uralten Normwert, annehmen, dann sehen wir, dass wir jeden dritten Patienten mit einem Karzinom sehen. Das heißt, es ist die Diagnose möglicherweise zu spät. Wir wissen, dass Metastasen bei einem PSA ab 10 ja durchaus schon vorhanden sein können. Und wenn wir ein PSA von 0,8 hernehmen, dann sehen wir, dass das viel zu früh ist. Das heißt, also, da gibt es natürlich Leute, die ein Karzinom haben, aber das ist eine ganz seltene Form und ich glaube, wir sollten nicht so vorgehen. Wie kommen wir zu diesen Daten? Es hat eine ganz gute Studie gegeben, wo wir die benigne Prostatahyperplasie untersucht haben, medikamentös. Das heißt, also, wir haben Patienten ein Medikament gegeben, wo das PSA heruntergeht und wir haben alle diese Patienten, das sind tausende Patienten gewesen, vorher biopsiert. Ganz egal, welchen PSA-Wert sie gehabt haben, dann sind sie in die Studie gegangen. Und siehe da, wenn Sie sich das anschauen, dann haben bei Patienten 0,5 und darunter etwa 6,6% dieser Fälle bereits ein Karzinom gehabt. Das ist eine seltene Geschichte, aber immerhin. Und wenn wir dann hinaufgehen auf 1 PSA, dann sind es 10% gewesen. Wenn wir dann zwischen 1 und 2 gehen, dann sind wir 17% und zwischen 2 und 3 ist bereits 23% und über 3, respektive zwischen 3 und 4, waren es ein Viertel aller Männer, haben ein Prostatakarzinom gehabt. Asymptomatisch Patienten, die in eine Studie gegangen sind, um ein Medikament zu testen. Nun, wenn wir diese Population uns näher anschauen, dann sind das genau die Männer, wo die Spitze der Karzinom-Indikation altersgemäß vorliegt, nämlich zwischen 62 und 75, das waren 80% dieser Männer, die mit so einem PSA zu uns kommen. Das heißt, wir können einen Patienten, der mit einem PSA zu uns kommt, eigentlich nicht mehr beraten und sagen, Sie haben jetzt ein Karzinom, Sie haben kein Karzinom, sondern wir können nur eine Wahrscheinlichkeit uns anschauen und diese Wahrscheinlichkeit müssen wir im Hinterkopf beibehalten. Das heißt, haben wir einen Patienten über 3 PSA, werden wir ihn eher zu einem Urologen schicken und einen weiteren Verlauf kontrollieren, als wenn wir einen Patienten haben, der unter 1,0 hat. Nun, wenn wir zum Alter gehen, dann sehen wir, dass auch in Österreich die Spitze zwischen 65 und 74 ist. Das heißt, also, wir haben aber hier mit Männern zu tun, die eine Lebenserwartung von 10 Jahren plus mittlerweile bekommen. Das heißt, also, es ist eigentlich zu erwarten, dass diese Menschen, wenn sie ein Prostatakarzinom diagnostiziert bekommen, ein Problem bekommen. Nun, wenn wir die Babyboomers, und da zähle ich mich auch jetzt dazu, uns ansehen, dann sehen wir, dass wir ab 2010 mit einem sehr hohen Anstieg von dieser von diesem Alterskollektiv rechnen dürfen. Das heißt, in ihrer Praxis werden diese Herrschaften auftreten, vermehrt auftreten, und wir müssen uns genau auskennen, um diese Herrschaften besser führen zu können. Nun, wenn wir das BSA und das Lebensalter uns anschauen, dann sehen wir, dass die Häufung an der unteren Kurve, der 50-Grad-Kurve, definitiv um den Wert 1,0 ist. Das heißt, also auch im Alter steigt das BSA zwar an, aber nicht so dramatisch, wie wir denken. Und wir müssen uns aber dann doch im Verlauf weiter anschauen, wie schnell steigt es an, wie groß ist das Volumen, und zu dem kommen wir natürlich auch, der Prostata. Das heißt, es sind mehrere Facetten notwendig, und der singuläre PSA-Wert hilft uns eigentlich relativ wenig, und daher ist er ein bisschen in Verruf gekommen. Das nächste Thema ist Volumen. Haben wir eine große Prostata, wird ein 3er PSA natürlich weit weniger relevant sein, als wenn wir eine kleine Prostata vorliegen haben mit 22 Milliliter. Wenn Sie die Fälle noch einmal heranziehen von Professor Marasbacher zuvor, dann hat er eine 60 Gramm oder eine 60 Milliliter Prostata gehabt, das ist ein 3er PSA anders zu werten als beim zweiten oder beim ersten Patienten, der 22 Milliliter gehabt hat. Der ist verdächtig, da müssen wir nachschauen. Wir haben einen Verdünnungseffekt natürlich, haben eine große Drüse, kleines Karzinom, dann wird das kleine Karzinom nicht sehr herausragen. Und wir müssen nachdenken, ist es sehen wir etwas im Ultraschall, tasten wir etwas, ist das BSA im Anstieg schneller, dann ist auch bei einer großen Prostata ein PSA-Wert relevant. Das heißt, also wir haben einen Anstieg von 3 auf 4,5 innerhalb eines Jahres, dann zeigt es auch bei einer großen Prostata einen suspekten Befund. Anstiegsgeschwindigkeit und Verdoppelungszeit sind ganz wichtige Faktoren geworden. Die Anstiegsgeschwindigkeit insofern, weil wir die Patienten nicht mehr jetzt singulär kontrollieren, mit einem Wert quasi klassifizieren und schubladieren, sondern wir sollten die Patienten regelmäßiger sehen. Und ich werde Ihnen zum Schluss zeigen, in welchen Abständen man sie sehen soll. Nicht mehr jährlich, so wie wir es gelernt haben. Eine Datenlage, wo wir das Prostatakarzinom mit einer Verdoppelungszeit von 5,1 Jahren sehen im Vergleich zu 6,1, das hilft uns in der Allgemeinheit nicht so sehr. Wir sind nicht auf Verdoppelung, sondern eher auf Anstiegszeiten getrimmt. Und was sehen wir da? Da gibt es ganz gute Daten, die beim amerikanischen Urologenkongress wie eine Bombe eingeschlagen sind, wo wir gesagt haben, naja, wenn das jetzt größer 0,3 pro Jahr ansteigt, das haben wir sehr, sehr häufig, dann haben wir bereits 17% Risiko eines Prostatakarzinoms. Wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, der hat 2,5 und das nächste Jahr hat er 2,8, dann müsste er sofort eine Biopsie bekommen. Ah, da müssen wir drüber nachdenken. Ich glaube, das ist zu streng gehalten, aber wir haben diese Daten am Tisch. 0,5 ist 45% Anstieg, 0,75 bereits 46% Risiko. Das ist innerhalb eines Jahres gemessen. Wenn wir aber solche Verläufe uns anschauen, und Sie müssen immer rechnen, es gibt ja viele Fehldiagnosen durch präanalytische Fehler, zu denen ich ja noch komme, dann müssen wir uns immer wieder anschauen, dass es wichtig ist, dass man Verläufe sieht. Man soll nicht sofort schießen, wenn nämlich der Anstieg vorhanden ist, und dann geht es wieder runter. Und es ist ja in über 40% der Fälle, dass Patienten, die bei einem PSA-Wert sofort biopsiert werden, dass dieser PSA-Wert auf die Norm oder unter die Norm, sprich unter 1,0, wieder absinkt. Das heißt, die sind völlig umsonst biopsiert worden, weil man einfach zu schnell geschossen hat. Dieser Verlauf hingegen, wo das kontinuierlich in einer gewissen linearen Struktur dann hinaufgeht, dann ist es notwendig, dass wir eine Biopsie machen, weil nur dann können wir den Prostatakrebs ausschließen bzw. beweisen. Nun, welche Hilfsmittel haben wir? Die Palpation, wenn uns die jetzt einmal hilft, rein technisch durch den Fingerbefund einen Prostatakrebs zu tasten, dann ist in etwa 10 bis 15, manchmal 20% der Tastbefund das Einzige, was uns hilft, ein Prostatakarzinom zu entdecken. Wir dürfen ihn nicht vergessen. Die Ultraschalluntersuchung ist nicht so spezifisch, ist total untersucherabhängig, erfahrungsabhängig. Die USA, die diese Publikation immer wieder pushen, sind diejenigen, die am wenigsten schallen, beziehungsweise die Leute zu einem Ultraschallinstitut schicken. Daher sind die Daten eher schlecht. In Österreich ist der Ultraschall weiter verbreitet. Bei einem PSA größer 4 haben wir schon gesehen, jeder fünfte. Wenn wir jetzt aber einen verdächtigen Tastbefund haben, ein verdächtiges PSA haben, dann wissen wir, dass jeder zweite bereits ein Prostatakarzinom hat. Und wenn alle drei Dinge reißen, dann ist es im Endeffekt eigentlich fast hundertprozentig ein Karzinom. Wenn wir nun einen singulären erhöhten PSA-Wert haben, was machen wir dann? Nichts. Cool bleiben. Bitte denken Sie an den Stressaktivator und an die Ehefrau. Ich denke immer wieder noch an eine Ehefrau, die zu mir gekommen ist. Der Mann setzt sich herein, die Dame setzt sich daneben hin, nimmt ihre Krokotasche auf den Schoß. Ich frage den Mann, warum kommen Sie zu mir? Die Frau antwortet, Herr Doktor, wir haben eine Prostata. Nicht vergessen, dieser Faktor ist wichtig. Wiederholung des PSAs, Abklärung aller Faktoren, die dieses PSA verändern können. Da gibt es mannigfaltige, da gibt es Störfaktoren transportmäßig. Es gibt natürlich auch die technischen Probleme der Handverhaltung am Katheter zum Beispiel, sind die alle falsch, die Werte, wenn der Patient koloskopiert worden ist. Die digital-rektale Untersuchung, zu der komme ich noch. Radfahren, Ejakulation, zu dem komme ich noch. Die akute Prostatitis, wenn der Patient höchst symptomatisch ist, Fieber hat, Schmerzen hat, 250 PSA hat, das kann durchaus eine absedierende Prostatitis sein, ist ein Marker, an der wir messen können, dass die Patienten besser werden, dass die Entzündung abklingt, indem das PSA wieder zurückgeht. Nun, Radfahren und Prostatakarzinom. PSA, das ist also ein Thema, das immer wieder vorkommt. Viele Daten, die früher dafür gesprochen haben, jetzt Daten, die aus der Türkei und auch aus Deutschland kommen, die eigentlich das Gegenteil beweisen. Im Prinzip ist das Radfahren eigentlich nicht das Thema. Wenn Sie es ausschließen wollen, sagen Sie es dem Patienten, aber es ist nicht unbedingt wissenschaftlich bewiesen, dass Radfahren wirklich das PSA in die Höhe treibt. Die Ejakulation ist wieder was anderes. Ejakulation, die armen Männer mussten eine Stunde, sechs Stunden und 24 Stunden nachher Blut abnehmen nach der Ejakulation. Das steigt im Prinzip prinzipiell das PSA an, aber nicht sehr viel. Auffällig ist, dass das freie PSA absinkt und das ist auch immer wieder ein Zeichen dafür, dass vielleicht Prostatakarzinom vorhanden ist, wenn wir einen solchen Befund bekommen. Das heißt mit einem Wort, ich rate dazu, Karenz einzuhalten, etwa 2 bis 3 Tage und dann zum PSA-Wert kommen und falls es zu einem zufälligen Ejakulat kommt, dann muss er halt später gehen. Die Frauen haben wieder die Kontrolle oder die Freundinnen. Gut, digital-rektale Untersuchung, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, da gibt es viele Daten dafür und dagegen. Im Endeffekt ist es so, wenn Sie digital-rektal untersuchen, glauben, einen PSA-Wert zu machen, wenn Sie innerhalb von 2 Stunden das PSA abnehmen, nach der Untersuchung macht es gar nichts. Wenn der Patient am nächsten Tag ins Labor geschickt wird, wäre das nicht günstig. Warten Sie 2, 3 Tage, dann haben Sie diesen Unsicherheitsfaktor weg. Die Zeit ist also der Faktor. Ganz interessant, ganz neue Arbeit, vor wenigen Tagen erschienen. Es gibt offensichtlich, ich wusste das nicht, Testosteron-Gel in die Vagina für Karzinomtherapien. Das erhöht den PSA-Wert beim Ehemann. Das ist wiederum der Faktor Frau, das sollte man wissen. Auch das Testosteron geht in die Höhe und man konnte dann an den Daten beweisen, wenn die Frau das Mittel nicht mehr verwendet, geht das Testosteron wieder hinunter, beziehungsweise der PSA-Wert fällt ab. Ein wichtiger Störfaktor. Nun, Prostatitis und Prostatakarzinom, das könnte nebeneinander vorliegen. Die Datenlage ist völlig unzureichend, vor allem die abakterielle Prostatitis, das ist immer wieder ein Thema. PSA geht in die Höhe, bei der Biopsie kommt chronische Prostatitis heraus und. Das ist eine Situation, die ihn sehr, sehr unruhig macht, aber im Endeffekt gehört der Patient ordentlich geführt. Es gibt keine akzeptierten Leitlinien, der Patient gehört individuell untersucht, aber es schließt nicht aus, dass die Patienten Läuse und Flöhe haben, wenn das PSA weiter ansteigt, obwohl er eine Prostatitis-Behandlung gehabt hat, ist es immer gefährlich, dass diese zwei Dinge nebeneinander vorliegen. Früher, wie ich Assistent war, habe ich gelernt, Prostatitis macht kein Karzinom. Ich glaube, dass das falsch ist. Wir müssen da nachdenken, dass wahrscheinlich eine chronische abakterielle Prostatitis möglicherweise ein Grund ist, dass die Patienten später ein Prostatakarzinom bekommen. Das heißt, also, diese Dinge gehören beobachtet. Nun, was kann das PSA jetzt? Wir kennen die Göteborg-Studie, wo wir 14 bis 18 Jahre bereits nachuntersucht haben, eine randomisierte Screening-Untersuchung, wo also Patienten eingeladen wurden zur Untersuchung PSA. Man fand 1138 versus 780 Prostatakarzinomfälle. Gut, da hat man mehr gesehen, klar, wenn man untersucht. Die Inzidenzerhöhung ist also 4% höher, das heißt um 50% mehr als bei den Patienten, die nicht gescreent wurden bzw. nicht untersucht wurden. Das bedeutet, dass wir 293 Leute einladen müssen, um zu untersuchen. Das bedeutet, dass wir 12 Patienten behandeln müssen, um ein Leben zu retten. Das ist nicht viel, völlig vergleichbar mit Mammakarzinom oder besser. Besser als die Koloskopie. Das heißt, mit einem Wort, diese Tests sind nicht so schlecht, wie es in der Literatur oder in der Pseudoliteratur immer wieder erwähnt wird. Und immer wieder dieses Neidische, dass wir das PSA haben, die anderen eher nicht. Das heißt, also die Ärzte patzen sich hier gegenseitig an. Ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist. Selbige Studie erbrachte folgendes Ergebnis. Wenn wir die Patienten, und zwar die rechte Seite, wenn Sie sich anschauen, wenn wir die Patienten im 50. Lebensjahr anfangen zu untersuchen oder im 55. ist der Unterschied am kumulativen Prostatakarzinom ableben deutlich besser, als wenn wir sie später anfangen zu untersuchen. Das heißt also, das Screening, das eigentliche Untersuchen hat nur dann einen Sinn, wenn wir den Patienten früher bekommen und nicht erst dann, wenn er symptomatisch ist und wenn er zwei, dreimal in der Nacht aufsteht. Was haben wir noch erreicht mit dem PSA? Eine große Langzeitstudie hat in den USA erbracht, dass wir weit weniger Lymphknotenmetastasen entdecken, weit weniger Knochenmetastasen entdecken. Das heißt also über 8% Reduktion dieser massiven Fälle. Und wir sehen selbst in unserem Krankengut nur mehr 5% der primär Metastasierten. Wie ich begonnen habe, Urologie zu betreiben, war das fast ein Viertel bis mehr sogar. Was haben wir noch gelernt? Es gibt eine frühe Erkennung. Der Herr Lilly aus Schweden hat eine Studie aufgelegt, wo er in den Leute in den 40ern und 50ern wegen Herzuntersuchung Labor abgenommen und nachuntersucht hat. Und die Schweden haben einen sehr guten Krebsregister, der ewig lang läuft und die Patienten wandern dort nicht so sehr aus wie in den USA oder wo auch immer, sodass die verfolgbar waren. Sodass man gesehen hat, wenn diese Kurve stimmt, dass ein Patient, der 60 Jahre alt ist und ein PSA von 0,44, dann hat er praktisch eine nur mehr 9%ige Chance, ein Prostatakarzinom zu haben. Ein Patient, der allerdings ein PSA von 1 hat zu dieser Zeit, der hat ein wesentlich höheres Risiko. Weswegen man sich überlegt, einen Basis-PSA-Wert einzuführen, das heißt mit 40 alle zum PSA-Wert schicken und wenn das geringer als 1,0 ist, größere Intervalle der Untersuchung einführt. Das ist eine Idee, die durchaus verständlich ist wegen dieser Art. Nun, wie soll man mit dem PSA jetzt umgehen? Das sind die Leitlinien, die jetzt ganz modern sind, ganz neu sind. Sie sind im Oktober vorigen Jahres erschienen in Deutschland. Man sollte Männer, die eine Lebenserwartung größer 10 Jahre haben, das sind die wichtigsten Fakten, und 45 Jahre alt sind, über das PSA aufklären, über die Vor- und Nachteile und danach das PSA bestimmen. Für die Früherkennung gibt es derzeit keine bildgebenden Verfahren. Bitte, zu denen komme ich später noch einmal, aber jetzt mittlerweile geistert das herum. Wir machen zuerst ein MRI, dann sehen wir was und dann biopsieren wir was, PSA hinher und so weiter und so fort. Bitte, noch nicht in den Leitlinien, kommt vielleicht, ist derzeit viel zu teuer und viel zu wenig untersucht. Nun, ein erhöhter PSA-Wert, wie zuerst gesagt, fordert eine Wiederholung unter Ausschließung der Risiken, die einen PSA-Wert erhöhen können. Jetzt die Empfehlung, wann mache ich wieder den nächsten PSA-Test? Wenn ich einen PSA-Wert habe, der kleiner 1,0 ist, brauche ich nur alle 4 Jahre einen PSA-Wert. Die Chance, dass ich einen Karzinom-Test oder ein Karzinombefund übersehe, ist minimalst. Das kann man diesem Patienten sagen. Man muss es aber auch der Frau sagen, weil die Männer zählen nicht bis 4. Riesenproblem. PSA 1 bis 2, Intervall 2 Jahre, PSA größer 2, Intervall jedes Jahr. Ganz wesentlich, Patienten, die ein familiäres Risiko haben, sollten mit 40 bereits untersucht werden und sollten jährlich kommen. Es gibt so Familien, so Cluster, wo also mehrere Verwandte ersten Grades Prostatakarzinom haben. Da muss man das Risiko so sehen, dass diese Patienten früher mit dem Karzinom kommen und eher schlechtere Stadien haben. Aufklärung ist das Entscheidende. Bitte klären Sie den Patienten auf, dass man mit PSA Leben retten kann, dass man Metastasen vermeiden kann, dass sie mit einer rektal-digitalen Untersuchung und PSA sehr, sehr gut ausschließen können, dass sie Krebs haben oder nicht. Dass die Ergebnisse der großen schwedischen und der großen europäischen Studie eine Mortalitätssenkung um 27% beziehungsweise durch die Behandlung den Tod vermeiden können. Das heißt mit einem Wort, das ist die große gute Seite von PSA. Die schlechte Seite ist, dass durch eine frühe Diagnose die Senkung zwar gegeben ist des Absterbens, aber eine Überdiagnostik betrieben wird. Das heißt, also, wir biopsieren die Leute oft, wir machen sie nervös, das ist eines der Dinge der psychischen und physischen Belastung. Es gibt doch Komplikationen, etwa 1-2% Komplikationen durch die Biopsie sind gegeben. Wir haben durch vermehrte Biopsiezylinder, die herausgeschossen werden, mehr Infekte durch die Resistenzprobleme, die es derzeit gibt. Es gibt natürlich Nebenwirkungen der Therapien und es werden sehr viele Männer zu bald therapiert. Wir haben die Chance, diese Leute aktiv zu beobachten und erst dann, wenn es notwendig ist, wirklich zu therapieren. Und ganz wichtig, PSA unterscheidet noch nicht Aggressivität und Nicht-Aggressivität. Das ist ein Thema. Aufklärung ist alles, die Patienten können über das informieren. Nun ein Blick in die Zukunft. Was werden wir in Zukunft messen? Oder was messen wir jetzt schon, um es in der Zukunft breiter einzusetzen. Wir setzen in Linz bereits das Pro-PSA ein. Es ist eine Unterfraktion des PSAs. Es ist ein kleiner Teil des freien PSAs und darüber werden wir dann sprechen. Wir messen zirkulierende Tumorzellen. Wir können die fischen mit einer eigenen Maschine. Wir können zirkulierende Tumor-DNA messen. Ein großes Projekt in Graz. Wir werden in der Zukunft mehr sehen, wie ich erwähnt habe. Es gibt den multiparametrischen MRT, gibt es überall mittlerweile. Leider auch schon in den Niederlassungen, wo natürlich mehr ins Pekuniäre geschaut wird. Und wir diesen Test primär nicht einsetzen wollen, sondern erst sekundär. Vielleicht dann nach einer negativen Biopsie etc. Und es gibt neue Tracer für die Nuklearmedizin, das PSMA. Ein Tracer, den wir in der Phase 1 in Linz getestet haben mit MD Anderson, der sehr vielversprechend ist. Nun, wenn wir das Pro-PSA uns anschauen, dann sehen wir hier einen Schnitt durch die Prostata mit einer normalen Drüse und daneben diese Färbungen, das ist das Pro-PSA, das hier vorkommt, sodass wir hier damit einen Marker finden, der sehr viel besser erscheint und spezifischer erscheint, Prostatakrebs zu sehen. Wenn wir uns im Vergleich anschauen, in der Spezifität, bei 90%iger Sensitivität haben wir ein totales PSA 16%, freies PSA 15% und Prostate Health Index, ein errechneter Index aus dem Pro-PSA mit 36%. Das heißt also mit einem Wort, wir hätten ein Tool in der Hand, um das besser zu differenzieren. Was macht die Geschichte schwierig? Es kostet 160 Euro eine einzige Blutabnahme. Das zahlt natürlich die Kasse nicht. Das heißt, also wir müssen das im Moment dem Spitalsträger umhängen und haben nur ein Kontingent, dass wir diese Tests machen können. Nun, was wird dann die Zukunft weiter sein? Zirkulierende Tumorzellen können wir messen. Wie ich Ihnen gesagt habe, wir wollen eine Liquid Biopsy, eine liquide Biopsie. Das heißt, wir wollen aus dem Blut erkennen, ob Krebszellen aus der Prostata herumschwimmen. Das kann man mit einer Maschine machen, so wie es wir in Linz machen, mit einer derzeit zugelassenen Maschine und damit können wir die Krebszellen zählen. Das bedeutet aber nicht jetzt das als Screening-Test, sondern es sind Patienten, die sind betroffen, bekommen eine Therapie, sei es eine Chemotherapie, Hormontherapie, dann können wir sehen, wie der Abfall dieser Zellen oder der Anstieg dieses Monitoring einer Therapie auch ausmacht. Zukünftig werden wir jedoch einen Golddraht, vielleicht 15 cm in die Kubitalvene einführen und damit mehr Zellen fischen können. Das ist ein Projekt, das wir derzeit mit einer Firma aus Potsdam machen. Diese Zellen schauen dann so aus. Man kann sie sehr wohl unterscheiden zwischen Leukozyten und Tumorzellen. Es gibt auch schon die Möglichkeit, diese zu isolieren und vielleicht dann auch eine DNA-Analyse oder vielleicht sogar eine Genom-Geschichte daraus zu machen. Auch das ist die Zukunft, in die wir gehen. Wenn wir zur Bildgebung ganz kurz noch etwas sagen, dann ist natürlich der multiparametrische MRT sicherlich die Zukunft, das muss man klipp und klar sagen. Man kann die Karzinomareale ganz gut erkennen und man versucht mit neuen Daten zu belegen, dass man nur relevante Karzinome findet, weil die gutartigen Gleason 6 Karzinome sieht man im MRT eher schlecht. Das ist noch nicht ganz validiert. Auch wir sind dabei, eine Fusion daraus zu machen. Die MRT-Untersuchung ist ja furchtbar. Die armen Männer liegen bis zu einer Stunde im MRT drinnen, am Bauch, haben eine Sonde hinten drinnen und dann muss man sie biopsieren. Das ist alles eine echte Quälerei. Was man neu machen kann, ist, dass man die Bilder fusioniert, das heißt, das MRT in den Ultraschall bringt und dann real-time sozusagen mit der Ultraschallsonde verbindet und die Areale dann biopsieren kann. Das wird sicherlich die Zukunft sein, gibt es mehrere Anbieter und es laufen in Österreich einige Studien diesbezüglich und wir kriegen sicherlich in den nächsten Jahren bessere Informationen. PSMA heißt prostataspezifisches Membranantigen, ist auf den Krebszellen an der Oberfläche zu finden, findet sich aber auch vom Hirn bis zur kleinen Zehe beim Mann in mehreren Zellen, sodass man eine gewisse Häufigkeit braucht, um sie zu identifizieren, beim fortgeschrittenen Karzinom oder beim Rezidiv, zum Beispiel niedriges PSA, Anstieg nach Therapie, wird dieser Tracer zunehmend jetzt eingesetzt in Studien und es ist eine große Hoffnung, dass wir dadurch Patienten das Rezidiv besser lokalisieren können oder vielleicht vor der Therapie Lymphknoten und so weiter besser entdecken können. Nun, ich sage Ihnen jetzt ganz was anderes. Ich glaube, dass jetzt die Männer alle auf ihre Hände schauen werden, weil ich kann Ihnen sagen, dass es eine sehr gute Untersuchung aus England gibt, das ist ganz charakteristisch, 5000 Männer wurden untersucht und im Verlauf Prostatakarzinom ausgeschlossen bzw. detektiert und man fand heraus, dass diese Untersuchung der Messung der Fingerlänge einen deutlichen Unterschied erbracht hat. Wir wissen, dass die Fingerlänge bereits in Utero determiniert wird und wahrscheinlich hormonell gesteuert ist mit verschiedenen Rezeptoren. Und es konnte gezeigt werden, dass wenn der Zeigefinger länger ist als der Mittelfinger, dass das Krebsrisiko bei diesen Patienten, wenn sie jünger als 60 sind, um 87% niedriger ist. Ein ganz einfacher Test, wo Sie dem Menschen oder dem Mann auf die Finger schauen können und Sie sehen schon, er hat ein gewisses Risiko oder er hat weniger Risiko. Sehr simpel, typisch englisch. Das Zweite, was gekommen ist, vor wenigen Tagen erschienen, immer wieder herumgegeistert, ist, und da müssen wir jetzt wieder auf den Mann vor uns schauen, sind die Haare des Mannes. Wenn der Patient eine hohe Stirn und eine Glatze hat, hat er ein sehr hohes Risiko, mit 45 Jahren zum Beispiel, getestet, ein aggressives Prostatakarzinom zu bekommen. Auch das ist eine Geschichte, die mit Rezeptoren zu tun hat, wahrscheinlich 5-Alpha-Reduktase. Und wenn wir diese Pattern uns anschauen, dann ist der Patient, der als vorletztes gilt, der Hochrisikomann. Er hat sicherlich eine größere Prostata, das wissen wir von anderen Daten, aber er hat ein höheres Risiko, einen Prostatakrebs zu bekommen. Wichtig ist, anschauen, reden, man muss ja nicht denen sagen, es ist ja nicht ein höherer Risikopatient, sondern das weiß man einfach. Nun, müssen wir jeden Patienten ein Prostatakarzinom umhängen? Meine Jungstars sagen immer wieder, wenn ein Dutenchamon in die Ambulanz kommt, den brauchen wir kein PSA machen. Liegende Patienten, Sauerstoff, Schlaganfall und diese Sachen, altersunabhängig, kein PSA. Es gibt natürlich viele Menschen, ich habe 90-jährige Patienten, die regelmäßig zum Urologen gegangen sind, über die vielen Jahre, die alle PSA-Werte ihres Lebens aufgezeichnet haben, die fühlen sich dann irgendwie in ihrem Lebenswert vermindert, wenn man kein PSA abnimmt. Man muss es ihm eigentlich erklären, er sollte es nicht mehr machen. Also diese Dinge sind Alter und Komorbiditäten, bitte unbedingt einbeziehen. Nun, der Einsatz der Diagnostik ist mit Intelligenz behaftet. Wir haben eine ganze Batterie von Dingen, die wir jetzt einsetzen können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Ärzte und Ärztinnen wieder gefragt sind. Denn es gibt ja ganz andere Dinge. Und wenn Sie dies ja, wenn Sie geschossen und beschossen werden mit Dr. Google und diesen ganzen Dingen, die da herumlaufen, dann ist es wesentlich, dass wir wieder die Intelligenz zusammenführen, den Patienten beurteilen als Ganzes, das Labor mitnehmen, die Bildgebung mitnehmen, dann ist das Gesamtbild das Richtige. Wir behandeln keine Laborwerte, wir behandeln Menschen. Und das sollte so sein. Bitte, danke.